Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen, ich bin da, Sie sind da, das neue Jahr ist auch da und doch ist irgendwie ja schon alles wie vorher noch, oder? Allerdings nicht für Sabine. Sabine, als die Ende 30 ist, beginnt ihr Leben quasi nochmal komplett von vorn und zwar ungewollt.
Ich bin irgendwann mal rumgelaufen und bin in ein anderes Zimmer gegangen. Und das war so eine Art, ja, unser Schreibbüro mit Computer und Büchern. Und ich hatte dann nur zum Fenster rausgeguckt und durch einen Windstoß ist die Tür zugegangen. Eine Türklinke zu nehmen, Tür auf und man geht wieder raus. Das wusste ich nicht. Also stand ich da auch die ganze Zeit. Ich habe mich auch nicht hingesetzt, obwohl Stühle da waren oder eine Couch. Ich wusste nicht, dass man sich setzt. Ich stand da einfach.
Ja, in unserer Geschichte der Woche hören Sie später, warum sich Sabine an die einfachsten Dinge nicht mehr erinnern kann und wie das ihr Leben völlig umkrempelt. Aber diese Sendung hieße natürlich nicht Plus Eins ohne meinen heutigen Lieblingsgast. Er ist 33, hat mehr graue Haare als ich, dafür kann er Leben retten, hadert aber manchmal, ja, wie wir alle, denke ich, mit seinem eigenen Leben. Er heißt Jan Rosenthal, ist viel gereist, hat überall auf der Welt gearbeitet, ist mir heute aber von seinem Zuhause in Berlin-Lichtenberg zugeschaltet. Hallo Jan.
Hallo Sonja.
War soweit alles korrekt?
Ja, das ist schon richtig.
Du wolltest ja so gerne eigentlich heute ins Studio kommen, warum eigentlich? Hier gibt es ja gar nichts zu sehen.
Naja, man möchte ja doch irgendwie mal sehen, wie das aussieht, wie das alles abläuft und fühlt sich ja noch ein bisschen realer an, als einfach von der Couch zu Hause mit jemandem zu reden.
Ja, wo sitzt du jetzt gerade? Wirklich auf der Couch? Im Wohnzimmer?
Ja, tatsächlich.
Oder?
Ja.
Weil das ist ja so, das müssen wir erklären, natürlich Corona-konform wird diese Sendung hier aufgezeichnet. Wir haben genug Distanz, also du in Berlin-Lichtenberg, ich in Berlin-Schöneberg. Alles wegen Corona. Dabei hattest du ja schon Corona. Wo hast du dir Corona geholt? Weißt du es? Kannst du es nachvollziehen?
Wahrscheinlich auf der Arbeit. Ich arbeite in einer Rettungsstelle in Kreuzberg und habe ja dadurch jeden Tag mit hochinfektiösen Patienten Kontakt. Ja, wird schon sehr, sehr wahrscheinlich gewesen sein, dass ich irgendwie mich dort infiziert habe.
Wie ging das denn bei dir los?
Relativ mild. Also am Anfang hatte ich echt nur Halsschmerzen, habe das ein bisschen bagatellisiert, dachte, ja, wird schon eine leichte Erkältung sein. Dann haben starke Kopfschmerzen angefangen und dann habe ich mich doch testen lassen und war dann überraschenderweise positiv.
Ist es so ein Arztding, dass man erstmal denkt, ach nee, ich werde ja nicht krank, oder?
Nee, das nicht. Ich habe relativ viel mitgenommen in der Rettungsstelle dort. Aber ich habe mich relativ häufig schon davor abstreichen lassen, weil man immer irgendwie jedes kleine Symptom als mögliche Corona-Erkrankung gedeutet hatte. Mhm. Und es war immer negativ, ja.
Wie ist denn das bei euch sowieso geregelt? Also müsst ihr dann nicht, alle einmal in der Woche oder so getestet werden vom Personal?
Also immer, man sollte sich alle zwei Wochen testen, beziehungsweise immer dann, wenn man irgendwie Risikokontakt hatte. Also sprich ungeschützten Kontakt zu Patienten, wo man es vorher nicht wusste. Wenn man selber Symptome hat, sollte man sich auf jeden Fall testen lassen.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also ich meine, ich hatte auch schon ein paar Mal Schnupfen, Halsschmerzen, habe dann auch mal so einen Schnelltest gemacht, der ja eigentlich nur für medizinisches Personal ist und so weiter. Dann war es Gott sei Dank nicht, aber bei dir war es positiv. Und dann? Wie war denn dein Verlauf?
Dann haben die Kopfschmerzen recht zugenommen, dann hatte ich auch Gliederschmerzen gehabt und dann lag ich wirklich so 5-6 Tage klassisch im Bett, wo nicht viel ging, wo ich mich bei kleinsten Anstrengungen schon sehr abgeschlagen gefühlt hatte. Und dann nach 4-5 Tagen ist der komplette Geruchs- und Geschmackssinn verloren gegangen. Mhm. Das war schon irgendwie, das kannte ich so noch nicht, man kennt das ja irgendwie bei Erkältung, dass man irgendwie Sachen nicht richtig schmeckt, aber es war tatsächlich, wie man es auch im Medien immer mitkriegt, komplett weg. Ich hätte auf einer Knoblauchzehe rumkauen können, hätte nicht merken können, ob das eine Knoblauch ist oder ob das irgendwie eine Zwiebel oder ein Apfel oder, ja.
Und ist es denn jetzt schon wieder zurück? Also wie lange ist es her oder so?
Ich habe mich Anfang November infiziert, war dann irgendwie Mitte November aus der Quarantäne raus, aber ich muss sagen, so ganz erholt bin ich immer noch nicht. Mhm. Ich merke immer noch, dass ich nicht die gleiche Leistungsfähigkeit habe, dass ich schneller ermüdbar bin. Und der Geruchssinn ist auch noch nicht zu 100% wieder da. Also ich nehme Gerüche wahr, aber ich muss mich sehr konzentrieren. Also ich muss wirklich einen Kaffee unter die Nase halten, um wirklich wahrzunehmen, mich darauf zu konzentrieren.
Und du wohnst ja momentan bei deinen Eltern, weil dein Vater nicht mehr so ganz fit ist und du dich kümmerst. Wie war denn das mit der Quarantäne? Wie habt ihr das denn bewerkstelligt dann?
Es sind schon getrennte Wohnräume, wo ich natürlich auch ein eigenes Bad habe. Und wir haben uns halt irgendwie geschützt mit FFP3-Masken. Also ich habe räumlich mich wirklich sehr gut von denen trennen können. Im Garten, den konnte ich irgendwie dann ein bisschen nutzen. Ja, also wirklich Berührungspunkte gab es nicht und wenn, dann mit Maske.
Jetzt erzählst du das alles so pragmatisch. Ich meine, du bist halt Arzt und erzählst es so runter. Also ich kann mir vorstellen, also ich hätte es jedenfalls, glaube ich, nicht so verkraftet, auch so Quarantäne und so. Wie war denn das bei dir? Also seelisch, wie hast du das so weggesteckt? Oder war es halt einfach für dich, du warst einfach krank, hätte jetzt auch eine andere Krankheit sein können?
Jein. Also irgendwie so ein bisschen, man arbeitet zurzeit sehr, sehr viel in den Tagen und irgendwie fand ich so ein bisschen Auszeit auch nicht schlecht. Ja gut, die ist dann leider auch komplett in meinen Urlaub reingefallen, den hätte ich schon irgendwie sicherlich anders genutzt. Ich meine, krank sein macht nie irgendwie Spaß. Also da, wo ich eine Woche wirklich flach lag, da ging es mir auch nicht gut und dementsprechend auch seelisch nicht gut. Aber dann irgendwie, als ich so ein bisschen mit dem Berg war, habe ich es irgendwie ein bisschen auch genießen können, für mich zu sein. Man hat irgendwie die Zeit genießen können, ja, mal wirklich zu lesen, sich nicht irgendwie anders abzulenken, über gewisse Dinge nachzudenken. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, ich hatte mal zweimal so einen Meditationskurs gemacht, wo man 10 Tage in Isolation lebt. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wenn ich das irgendwie packe, dann schaffe ich das auch irgendwie im Zimmer mit Büchern und Fernseher und Internet und eigentlich alles, was man sonst so braucht. Ja, es fehlt einem ja an nichts.
Ja, weil das alles darfst du bei der Achtsamkeitsmeditation hast du es ja nicht dabei, oder? Da guckst du nicht den ganzen Tag Fernsehen.
Nee, da musst du irgendwie 10 Stunden, da darfst du mit keinem reden, kein Sprechen und hast kein Buch, kein Handy, kein nichts. Nur dein Zimmer und eine Meditationshalle und meditierst für 10 Stunden. Ja. Und das ging auch.
Aber du hast es schon angedeutet, also weil noch ganz fit bist du immer noch nicht. Als wir letztens spazieren waren, warst du danach ganz schön platt. Was macht es mit dir, dass du noch nicht so kannst, wie du willst?
Ist schwierig. Man will immer mehr. Also im Kopf geht es ja eigentlich wieder. Ne? Man denkt irgendwann, man ist 22 und müsste jetzt wieder in Bäume hochklettern können.
22 bist du ja nicht mehr.
Ja, im Herzen. Aber ja, so richtig habe ich mich noch nicht abgefunden. Aber es wird tatsächlich besser. Also ich muss jetzt Aufbausport machen. Und ich hoffe, dass der Geruchssinn langsam wiederkommt. Das ist das, was mich tatsächlich am meisten stört. Weil ich denke, die körperliche Fitness kann ich mir wieder erarbeiten. Aber den Geruchssinn, das ist wirklich einschränkend. Ja, ich bin Genussmensch und man kann halt viele, viele kleine Geschmäcker gar nicht richtig wahrnehmen. Und das ist schon einschränkend, Lebensqualität einschränkend, ja.
Du kommst ja quasi auch aus einer Arztdynastie, ne? Was wärst du geworden, wenn deine Eltern nicht auch Ärzte gewesen wären oder sind?
Puh, in der Schule hätte ich, glaube ich, gesagt Biochemiker.
Aber schon so die Richtung auch, dann, ne?
Jein, also ich glaube, das wäre der Wunsch von meinem Vater gewesen. Also Dynastie ist auch ein bisschen viel gesagt. Letztendlich sind nur meine beiden Eltern Ärzte. Alles, die Generation darüber hat nichts mit Medizin zu tun. Ich glaube, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, hätte ich gerne was Handwerkliches gemacht.
Ja. Aber war das so ein Elternding, dass die gesagt haben, Junge, studiere was Ordentliches, mach auch Medizin? Oder wie kam es?
Also im Nachhinein sind sie, glaube ich, doch ganz froh und irgendwie auch stolz. Mein Vater war tatsächlich, weil er selber im Schichtdienst gearbeitet hat und die Arbeitsbelastung kennt und auch mitkriegt, wie die Medizin sich immer zunehmend ökonomisiert hat, wollte das eigentlich nicht, dass ich unbedingt Medizin mache, weil er dachte, dass ich irgendwie darunter leiden würde, wie er selbst auch. Er hat es eigentlich nicht unbedingt gewollt.
Aber inwiefern darunter leiden? Also wegen der Arbeitsbelastung oder?
Ja, die Medizin, also zumindest ich kenne die Medizin der 60er, 70er, 80er Jahre nicht, da war ich noch deutlich zu jung, aber man hatte anscheinend, es war weniger technisch, es war weniger, die Zeit war weniger, also die Arbeit war weniger verdichtet, man hatte mehr Zeit für den einzelnen Patienten, man hat auch viel mehr mit Manpower wettgemacht, was man heute natürlich irgendwie alles durch EDV lösen kann. Und so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche geht halt durch diese Zeitverdichtung verloren. Ja. Das, was eigentlich den Arztberuf ausmacht.
Jetzt machst du innere Medizin und arbeitest in der Rettungsstelle vom Obernkrankenhaus in Kreuzberg. Erklär mal den Hörern und Hörerinnen außerhalb von Berlin, was das auch ohne Corona bedeutet.
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie Berlin kennt oder zumindest Fernsehberichte davon mitkriegt, Kreuzberg ist ein Ballungszentrum in Berlin mit schwierigen Ecken, mit viel Migration, vielen Obdachlosen und da ein Krankenhaus. Dementsprechend sieht es im Krankenhaus genauso aus wie auf den Straßen teilweise. Teilweise ist es noch schlimmer. Also ich bin in Berlin geboren, groß geworden, aber ich muss sagen, seitdem ich dort arbeite, lerne ich die Stadt nochmal irgendwie anders kennen, neuer kennen auch. Ja, es ist. Mein Chef sagt, glaube ich, immer, wenn man dort gearbeitet hat, dann gibt es nichts Härteres mehr in Deutschland.
Du hast mal in einem Halbsatz hast du mal zu mir gesagt, ich mache ja den ganzen Tag nur Intoxen. im Ärztesprech hast du das so? Also Intoxikation, ist es eigentlich nur Vergiftung, die du behandelst oder was musst du machen?
Ja, also wir haben, glaube ich, verhältnismäßig in unserem Patientenklientel viele Menschen mit diversen Überdosierungen. Sei es Heroinüberdosierung oder Alkoholüberdosierung, dann sind wir natürlich irgendwie auch in der Nähe von vielen Partymeilen, dementsprechend auch viele Partydrogen, die durch Patienten überdosiert werden. Mhm. Ja, das sieht man sicherlich in vielleicht, ohne dass ich irgendwas vorwegnehme, in ländlichen Regionen weniger.
Mhm. Also ich kenne als Fahrradfahrerin in Berlin auch sehr, sehr viele Notaufnahmen schon von innen. Also ich bin oft mal mit dem RTW eingeliefert worden, leider. Und nehme das dann immer so wahr, weißt du, man kommt so rein als Patientin, liegt auf der Liege, sieht eigentlich nur die Decke, wird irgendwie so durchgeschoben. Man ist völlig unter Schock, weil man kommt ja nicht aus Langeweile in die Notaufnahme. Und dann wuseln ganz viele Leute um einen rum, man muss ewig warten und irgendwann wird man in Röhren geschoben oder geröntgt oder was auch immer. Was ist denn so eine Szene für dich, die dir so also aus Arztsicht besonders stark in Erinnerung geblieben ist bisher aus deiner Zeit in der Notaufnahme?
Das ist wirklich schwierig. Ich meine, wenn man so drüber redet, da kommen viele Bilder im Kopf. Und tatsächlich muss man sagen, hast du sehr realitätsnah so einen Aufenthalt in der Notaufnahme beschrieben. Es gibt, glaube ich, selten eine Szene, die wirklich im Kopf bleibt. Kommt drauf an, schöne oder eher schreckliche?
Ja, weiß ich nicht, je nachdem. Also was ist dir so, ich kann mir vorstellen, du, weiß nicht, du bist hast frisch fertig studiert, bist jetzt Arzt, stehst in der Notaufnahme, da kommt einer, dem fehlt der halbe Arm. Warum auch immer.
Diese Sensationen sind immer, glaube ich, für Außenstehende sehr, sehr einprägsam und sehr, also das stelle ich mir tatsächlich immer vor. Wir nehmen ja dieses, das ist ja für mich mein alltägliches Setting, so wie du dann irgendwie Studio-Gäste hast. Du bist ja weniger aufgeregt. Jemand, der neu im Radio ist, der nimmt das irgendwie ganz anders wahr. Das denke ich mir auch immer, dass irgendwie Patienten das ganz, ganz anders wahrnehmen. Ich glaube, aus dieser Notaufnahme, was mir immer irgendwie sehr, sehr einprägsam oder irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, sind dann tatsächlich diese Überdosierung, über die vorhin schon gesprochen hatten. Mhm. Die hatte ich ich habe ja in der Schweiz gearbeitet, war in Kanada unterwegs. Aber teilweise, wie sich hier Menschen irgendwie selber zurichten können, das habe ich tatsächlich nur in Berlin erlebt und muss sagen, es gibt da auch immer tatsächlich witzige Sachen, auch traurige Sachen.
Was ist denn was Witziges in der Notaufnahme?
Es können tatsächlich die Partytouristen in Berlin oder Leute, die, sag ich mal, im Nachtleben unterwegs sind und sich dann mit die verschiedenen Drogen überdosieren, sei es LSD, sei es MDMA, kann es schon sehr, sehr unterhaltsam sein.
Das findest du witzig.
Also sagen wir so, wenn sie wach ansprechbar sind und selber so ein bisschen, also die merken ja dann teilweise, wenn sie ein bisschen klarer sind, dass sie selber neben der Spur sind. Häufig ist es so, dass sie vielleicht kurz bewusstlos waren im Club. Dann hat irgendjemand Angst, ruft dann dementsprechend den Krankenwagen und die sind quasi schon wieder wach ansprechbar in der Rettungsstelle, sind aber leider nicht so richtig zurechnungsfähig und wir müssen natürlich so ein bisschen sie bemuttern. Ich sag mal, jeder andere würde wahrscheinlich irgendwie zu Hause jetzt mit seinen Freunden sitzen und irgendwie weitermachen. Wir müssen die dann so ein bisschen bemuttern und die können teilweise dann recht unterhaltsam sein. Also ich hatte da schon irgendwie so Halbnackte, die mir dann irgendwie in der Rettungsstelle immer dauerhaft nachgelaufen sind, weil sie dann total auf den Arzt fixiert waren und nicht allein sein wollten und dann irgendwie mitmachen wollten. Andere, die dann irgendwie Dinge gesehen haben, die nicht da sind, aber das auch selber als sehr unterhaltsam empfanden. ja, sowas bleibt teilweise irgendwie in Erinnerung und natürlich irgendwie auch irgendwie schreckliche Sachen, wenn Leute irgendwie, Suizid ging mir immer sehr, sehr nah, muss ich sagen. Also ich hatte tatsächlich mal eine, die war 38 Jahre alt, hatte sich mit Beta-Blockern, das ist ein Herzmedikament, überdosiert. Das senkt den Blutdruck, senkt die Herzfrequenz. Und die hatte dann so einen langsamen Herzschlag entwickelt, dass sie reanimationspflichtig wurde. Und wir haben dann dementsprechend mit der Wiederbelebung angefangen. Hatten dann zeitgleich hat ein anderer Kollege den Ehemann informiert und angerufen und gesagt, dass wir jetzt in einer Reanimation stecken. Und der hat halt gesagt, dass die keine Reanimation wünscht. Sie hat eine Patientenverfügung, die war sogar notariell beglaubigt. Und dadurch mussten wir die Reanimation juristisch formal abbrechen. Und mussten dann quasi diese 38-Jährigen im Sterbeprozess irgendwie zugucken. Ich weiß noch, dass wir dann irgendwie einen Ultraschall vom Herzen gemacht haben, um zu gucken, ist da noch irgendwas? Und man hat so dieses Herz so langsam pumpen sehen. Die Patienten hat es zunehmend marmoriert und dann letztendlich auch verstorben. Und das fand ich schon sehr dramatisch, dass man irgendwie da stand. Man hätte eigentlich noch was machen können und man durfte nicht. Und sie war eigentlich noch jung, aber
Und kannst du das in so einem Moment nachvollziehen, dass jemand aber doch unbedingt sterben will, offenbar?
In dem Moment selber nicht, aber prinzipiell schon, ja. Ja, schon. Ich glaube, dass wenn Menschen unsagbares Leid erfahren und auch Leid erfahren, dass das nicht, vielleicht nicht therapierbar ist. Also dann mache ich da keinen Unterschied zwischen Depressionen, die einfach immer wiederkehrend sind, über Jahre nicht erfolgreich behandelt werden können, ist für mich kein großer Unterschied zu präterminalen Krebserkrankungen. Mhm. Die haben ja genauso einen Leidensdruck, die dann nicht mehr entsprechend kurativ, also heilbar behandelt werden können. Mhm. Und ich finde, dann haben Menschen schon auch ein Recht auf Leidminderung. Und wenn das in dem medizinischen Sinne nicht möglich ist, auch ein Recht auf Sterben. Ferdinand von Schirach hat das letzte Mal in der ARD mit seinem Film Gott sehr schön thematisiert. Mhm. Sehr empfehlenswert, wenn man hier ein bisschen Werbung machen darf.
Und da, am Ende, wenn man das geguckt hat, dann versteht man alle Argumente von allen Seiten. Und also mir ging es so, ich hatte dann keine Meinung zum Thema Sterbehilfe zum Beispiel. Ich konnte nicht sagen, ja, das ist richtig oder das ist falsch.
Nee, das vielleicht nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwie mal Antworten findet. Es gibt auch keine universelle Antwort auf gerade so schwierige Themen wie Tod, wie Sterbehilfe, wie Suizid. Aber ich denke, solche Filme oder wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, sollte man offen sein auch für andere Meinungen. Vielleicht die auch nicht gesellschaftsfähig sind oder nicht so gesellschaftsgängig sind. Mhm. Ja.
Ich habe ja in meinem Job, also zumindest im letzten Jahr, unzählige Gesundheitspolitiker oder Chefärztinnen gesprochen, Virologen, also meistens Menschen, die jetzt nicht unbedingt Patientenkontakt haben. Jetzt bist du an der Basis. Wie hat denn Corona deinen oder euren Arbeitsalltag verändert?
Es ist eine zusätzliche Belastung geworden. Also die Rettungsstelle war vorher schon einer maximalen Auslastung zeitweise. Gab immer wieder etwas ruhigere Stunden, aber wirklich ruhig ist es dort nie. Und durch Corona haben wir natürlich ein logistisches, deutliches Mehraufkommen. Ne? Dadurch, dass man durch die Hygiene sich anziehen muss, entsprechend einkleiden muss, gewisse Formularien zusätzlich ausfüllen muss, Meldungen ans Gesundheitsamt und, ist das eine zusätzliche Belastung zum Alltag, der fast so auch schon schwer manchmal stemmbar ist.
Mhm. Wir haben ja eben schon über deine Corona-Erkrankung gesprochen. Letztens ist dir eine Patientin an Corona gestorben. Wie steckst du denn sowas weg?
Ich glaube, als Mediziner entwickelt man im Laufe der Zeit ein anderes Verhältnis zum Tod als vielleicht Menschen, die nicht in solchen Berufen arbeiten. In den westlichen Kulturen wird Tod immer so weggedrängt. Es wird nicht akzeptiert. Ich glaube, andere Kulturkreise, wo man das mehr bewusster wahrnimmt und bewusster auch in sein Leben integriert. Mhm. Für mich gehört Sterben irgendwie dazu. Das fängt dann an, wenn man geboren wird.
Plus eins. Ängste.
Also ich bin die Franzi. Ich werde dieses Jahr 38 Jahre alt und bin Angestellte im öffentlichen Dienst. Ja, also sozusagen ein ganz normales Leben, bin verheiratet, Mutter und befinde mich in einer sehr, sehr angenehmen Lebenssituation. Und ich glaube, das ist auch das Erste, was mir sofort einfallen würde, wovor ich Angst habe, dass diese kleine Blase, die man sich da so im Laufe der Jahre aufgebaut hat, dass die irgendetwas kaputt macht, was man selber gar nicht beeinflussen kann. Ja? Egal, ob das nun eine Krankheit ist oder was auch immer, aber die Angst vor dem Verlust, Gott, den Gedanken, was wäre, wenn dem eigenen Kind was passiert, den erträgt niemand, glaube ich. Also meinem Zwerg darf nichts passieren, gar nichts. Und ich gehe auch so weit, sozusagen, auch meinem Großen darf nichts passieren. Ich liebe meinen Mann über alles. Wir haben uns hier was Schönes geschaffen. Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ruhe in vielen Dingen sehr in mir selbst. Ich kriege Beklemmung bei dem Gedanken, dass Dinge, die ich nicht selber beeinflussen kann, das alles so von jetzt auf gleich null und nichtig werden lassen. Ja? Ich glaube, da bin ich ein ganz, ganz normaler, glücklicher Mensch, einfach Angst vor Verlust. Das ist mir das, was mir lieb und teuer ist und die Leute, die mir lieb und teuer sind und die Art Leben, die ich führen darf, dass mir das abhanden kommen könnte.
Jobmäßig beneide ich meinen Gast, mein heutiges Plus Eins, keineswegs. Aber um eine private Tatsache beneide ich dich schon. Jan, kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, mein analoges Leben. Halbwegs analoges Leben.
Ja, also du bist auf keiner einzigen Social-Media-Plattform unterwegs, hattest sogar mal ein Jahr lang kein Handy. PayPal hast du auch erst seit kurzem. Warum? Warum bist du so ein analoger Typ?
Ich glaube, das weiß gar nicht, ob das so selbst ausgesucht ist. Teilweise bin ich, glaube ich, mit so technischen Dingen sehr überfordert und dann bin eher haptisch. Also deswegen liebe ich meine Brieftauben zu pflegen und weiter mein Feuer im Garten zu machen, um Rauch mit Rauchzeichen zu kommunizieren. Nee, es ist glaube ich, irgendwie. Ich finde eine Überforderung in dieser ganzen technischen Entwicklung. Bisschen. Ich glaube, vielen Menschen geht es so. Wir sind heute mehr damit beschäftigt, Informationen zu selektieren, als sie zu verwerten. Früher ist man gerne in die Bibliothek genommen, hat sich ein Buch genommen, das hat man damit seinen Vortrag vorbereitet und konnte dann was sagen. Heute sitzt man genauso lange da, hat die Information halt nur viel, viel schneller. Man ist halt nur damit beschäftigt, Informationen zu bewerten. Und ich finde, es überfordert mich. Und ich glaube, da spreche ich vielen Menschen aus dem Herzen, dass wir einfach in einer viel zu schnellen Welt leben. Wir haben Dinge erfunden, die uns eigentlich viele Dinge im Alltag erleichtern sollen, damit wir mehr Zeit haben für andere Dinge, die uns Spaß machen, die unsere Hobbys zu pflegen. Aber irgendwie immer, wenn ich mit Leuten spreche, die noch wesentlich älter sind als ich, erzählen die mir das Gegenteil. Also wir haben viel mehr technische Möglichkeiten, viel, viel mehr Dinge, die uns helfen. Mhm. Aber gefühlt haben Leute weniger Zeit.
Und deswegen habe ich einen Vorsatz dieses Jahr und der heißt Digital Detox. Und das bringt mich zur heutigen Frage für diese Rubrik hier.
Plus eins. Die Antwort.
Ja, also es wird immer mehr mit der digitalen Kommunikation, gerade jetzt, wo wir so viel im Homeoffice sind. Da sind längst nicht nur die WhatsApp-Chat-Gruppen, nein, man muss auch Telegram und Signal haben. Für Videocalls habe ich alleine 4 verschiedene Tools, glaube ich, auf dem Rechner. Und dann selbstverständlich mehrere E-Mail-Adressen, klar. Und wenn man dann dort nicht reagiert, dann wird man vielleicht privat über Instagram angeschrieben. Irgendwo erwischen sie mich ja doch. Vielleicht geht es ihnen auch so. Ich hätte gerne einen sehr, sehr, sehr großen Ausknopf für das alles. Also ich würde gerne Digital Detoxen, aber wie? Das ist die Frage. Und ich erwarte eine, wenn nicht die Antwort von Markus Richter. Hallo Markus.
Hallo.
Dich als Technikfreak und Netznerd stört das sicher alles nicht, oder?
Ich glaube, das ist ein ganz weites Missverständnis, was es gegenüber von Technik begeisterten Menschen gibt, dass die nämlich glauben, das wäre alles immer super. Und das ist natürlich gar nicht der Fall, weil einerseits gibt es ja, also gerade bei den Videoconferencing-Tools gibt es ja haufenweise Diskussionen, die man führen kann, was jetzt gut ist und was nicht. Und dann ist natürlich auch im Einzelnen immer die Überlegung, naja, also dieses Doom-Scrolling, wie man das ja nennt, wenn
was?
Ich jetzt sogar endlos Doomscrolling, wenn ich so eine Time, also die meisten Timelines bei Social Media, die sind ja unendlich.
Mhm. Ne? Also ach, die das gehen hat ja immer einen Namen. Weiter. Ja.
Und wenn man da so sitzt und da so selber das Gefühl, man kommt nicht mehr so los und es gibt immer noch das nächste so und scrollt und scrollt und scrollt, die Laune wird auch nicht mehr, macht aber weiter. Das nennt man Doomscrolling, genau.
Ah, okay. Gut. Jetzt ist es so, diese digitale Abhängigkeit, die ja einfach da zu sein scheint, also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also man findet da kein Ende, man kann auch das ganze Internet nie durchlesen. Hat diese Abhängigkeit was mit dem Alter und auch der Berufssparte zu tun? Was würdest du sagen?
Naja, ich würde sagen, wir beide, ja. Wir sind schon, glaube ich, ein bisschen anfälliger als andere Menschen, die nichts damit arbeiten, dass sie wissen müssen, was in der Welt passiert. Ne? Also wissen können, wollen immer, aber die müssen das halt nicht wissen. Ich beobachte das zumindest bei mir, dass die sozialen Medien, in denen auch journalistische Inhalte stattfinden, dass die halt häufiger an sind, weil ich immer denke, ja, vielleicht kommt ja doch diese eine wichtige Meldung, aus der man dann noch einen Beitrag und so jetzt in diesem Moment. Das kann schon eine Rolle spielen. Ich glaube aber ganz generell, dass das wenig damit zu tun hat, wie alt man ist oder wo man sonst noch so im Leben unterwegs ist, sondern ganz viel eigentlich eher mit der persönlichen Situation.
Ach so, ich dachte jetzt, du sagst mit der Persönlichkeit, mit dem Charakter. Du bist einfach ein Suchtmensch, Sonja. Nee, aber lass mal Spaß beiseite, weil Digital Detox, wie kann Mann oder auch Frau, also ich, es schaffen, mal eine digitale Auszeit zu nehmen? So wie Jan das ja die ganze Zeit offenbar schafft. Ne, Jan?
Also, ja. Ich glaube, das hat 3 Dinge, die man versuchen kann. Und das Erste, du hast ja gerade gesagt, du wünschst dir einen Ausknopf. Und das kann man sich natürlich vornehmen. Man kann sich natürlich sagen, so, ich möchte am Tag ein Zeitfenster oder einen Zeitpunkt festlegen, dann lege ich einfach das Gerät weg. Und Man mag es nicht glauben, aber die Welt dreht sich weiter. Es geht so. Es geht wirklich. So, und tatsächlich, also was ich mal eine Weile lang gemacht habe, weil ich auch so dieses, ne, man findet kein Ende, ich habe gesagt so, also abends ab, ich weiß nicht mehr, was es war, 21 Uhr, Handy weg. Punkt. Mhm. So, dann denkt man immer so, aber was, wenn jetzt was passiert? Was denn? So, man kann in den meisten Handys sagen, wenn ich dich weglege und dich stumm schalte, dann erlaube bitte folgenden Rufnummern, mich trotzdem anrufen zu können. Mhm. So, und wenn man das eingestellt hat, dann wird man also beides los. So hat man sowohl den großen Ausknopf, den du dir gewünscht hast, und trotzdem noch die Sicherheit. Also wenn es wirklich ganz dringend ist, dann werde ich trotzdem noch erreicht.
Aber du hast es gesagt, die Welt dreht sich ja weiter und das ist dann vielleicht auch das Problem, weil so der Nachrichtenfluss, der wird ja nicht weniger, bloß weil man sich mal rausnimmt, weil man das Handy ausmacht. Alle anderen machen ja weiter und dann steht man wieder auf morgens oder so und steht vor einem Haufen unbeantworteter Mails, Anrufe, Nachrichten und so weiter.
Das ist also, wenn ich wüsste, wie man die Erkenntnis, die ich gleich schildern werde, vermitteln kann, könnte ich wahrscheinlich ein sehr reicher Mann werden. Aha. Ich kann aber sozusagen an der Stelle nur sagen, man muss das lernen. Das muss man wirklich lernen. Ich habe Twitter ganz lange, also Twitter ist mein hauptsoziales Medium, ich habe ganz lange versucht, meine Timeline immer leer zu lesen.
Ach du.
Also immer sozusagen so vielen Leuten zu folgen, dass ich komplett alles lesen kann. Und da scheitert man natürlich dran. Und deswegen ist das sozusagen, glaube ich, etwas, was man selber lernen muss. Man kann nicht mehr alles lesen. Das geht einfach nicht. Und es macht auch gar keinen Sinn. Weil dann, was Jan erzählt hat, diese Überforderung, die tritt halt genau in dem Moment ein. Was ich ganz interessant fand, ist, ich mache das im Urlaub manchmal, dass ich sage, ich verabschiede mich jetzt aus den sozialen Medien. Also im Sinne von, ich schreibe da nichts und lese auch nur sehr, sehr, sehr sparsam, wenn überhaupt. Und das kann ich natürlich im Urlaub dann als Journalist auch viel besser machen, weil dann muss ich ja nicht mehr vom Stand sein. Und dann ist aber der Trick nicht, am Ende des Urlaubs das Handy wieder zu nehmen und sofort voll einzusteigen, sondern ganz bewusst wahrzunehmen, wie viel ist denn jetzt passiert in der Zeit, wo ich nicht dabei war und wie wenig ist schiefgegangen, weil ich es selber nicht gelesen habe. Sehr entspannende Erfahrung, kann ich nur sagen. Sehr entspannende Erfahrung. Ich will noch einen ganz kleinen Tipp für den Alltag geben.
Ja.
Viele Apps, Instagram zum Beispiel oder TikTok, erlauben es mittlerweile, eine Tagesnutzungsdauer einzustellen.
Mhm, I know.
Und genau, das kann man machen. Und dann ist, glaube ich, aber auch, dann liegt der Trick auch ein bisschen in sich selbst. Ne? Nicht das Verstehen als das gestrenge Elternteil, das kommt, so, jetzt musst du aber ausmachen. Sondern das einfach als Anregung auch verstehen. Ne? Also jetzt sind wieder 40 Minuten um. Vielleicht ist jetzt die Zeit. Vielleicht auch noch nicht. Vielleicht musst du auch noch die nächsten drei Bilder sehen.
Ich will mal kurz Jan hören. Jan, wie hast du es geschafft, ein Jahr ohne Handy auszukommen? In einer Zeit, in einem Zeitalter der Smartphones.
Also ich persönlich wunderbar. Ich glaube, alle anderen hat das gestresst, weil sie mich nicht mehr erreichen konnten. Also für mich war das sehr entspannt, sehr entschleunigend. Also viele Dinge habe ich einfach bewusster getan und das ist, glaube ich, der Unterschied. Es spricht ja nichts gegen das Handy, auch gegen die Handynutzung nicht. Ich glaube, man diese Grenze zwischen es bewusst nutzen und sich bewusst jetzt hinsetzen und ein paar Bildchen bei Instagram zu gucken, verschwimmt dann sehr, bis man dann irgendwie dann dazu neigt, damit zu prokrastinieren und dann am Ende sich ärgert, oh, dass ich jetzt noch irgendwie 2 Stunden lang damit irgendwie Zeit verbracht habe. Mhm. Ich glaube, das ist es, irgendwie sich das bewusst machen, wenn man irgendwie was nutzt. Und das fällt mir halt ohne Technik leichter, weil dieser Übergang dann halt irgendwie fließender ist mit Handy oder mit der ganzen Technologie, die man im Analogen nicht hat.
Ich habe mal in einer E-Mail-Signatur sowas wie E-Mail-Sprechzeiten gelesen, also so in etwa, ich checke meine Mails nur von 9 bis 17 Uhr und antworte auch nicht immer sofort, in dringenden Fällen bitte anrufen. Markus, was würdest du sagen, abschließend zum Digital Detox, was ist am allersinnvollsten, was kann man ganz leicht jederzeit machen, wenn man eine digitale Pause will?
Sich die Langeweile nicht mit digitalen Medien vertreiben. Ich glaube, das ist der größte Trugschluss, den man da aufliegt. Und das geht ein bisschen an das, was Jan gerade sagt. Ich glaube, der Fehler ist, wenn man gerade nichts zu tun hat und sich entspannen will, in Anführungszeichen, dass man das Handy zur Hand nimmt und anfängt zu scrollen. Und da sollte man was tun, was ganz explizit Entspannendes ist. Tatsächlich sozusagen etwas lesen oder anfangen zu stricken oder sich ein Hobby suchen. Weil Langeweile kann nur dann entstehen, wenn ich irgendwo in der Welt drin bin, die aber einen Anfang und ein Ende hat. Und wenn ich Doomscrolling mache, dann ist genau dieses Abrutschen in uns Endliche kann da stattfinden. Von daher, wenn es entspannt sein soll und man selber das Gefühl hat, wie du, das ist jetzt gerade zu viel, nicht den Bildschirm nehmen, sondern irgendwas anderes.
Die Stricknadeln. Ich sehe Markus Richter vor meinem inneren Auge stricken. Die Frage war, wie kann ich digital detoxen? Und die Antwort von Markus Richter lautet, es ist gar nicht so einfach, aber man kann es versuchen. Man sollte es einfach mal lassen zwischendurch. Und wenn Sie eine Frage haben und die Antwort darauf brauchen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Wir checken dann auch diese E-Mails, versprochen. Aber bis dahin detoxen wir. Danke, Markus. Tschüss.
Sehr gerne.
Mein Plus Eins, der liebe Jan, der war schon ziemlich, ich glaube überall auf der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Wo überall warst denn Jan bisher? Kannst du das überhaupt noch aufzählen?
In Südostasien, in Nordamerika, überall in Europa, Nordafrika. Also eigentlich noch nicht überall.
Aber fast überall. Und von deinen Reisen hast du ja nicht nur wie jeder normale Mensch natürlich Kühlschrankmagneten als Souvenirs mitgebracht, sondern auch einmal, und jetzt kommt's, Naloxon-Set?
Ein Narcan-Set, ja.
Bitte klär uns auf, was ist das und wo hast du es her?
Narcan. Narcan ist der Name für, der Eigenname für Naloxon. Naloxon ist ein Gegenmittel für Opiate, also quasi konkurriert um die gleiche Bindungsstelle wie Opiate und man kann es sozusagen als Antidot, als Gegenmittel benutzen bei Opiatüberdosierung. In Nordamerika vor allem ist sehr betroffen von Opiatkrisen, hat jeder vielleicht mal irgendwie in den Medien gehört. Und in Vancouver, als ich reisen war, gibt es zwei Straßenblöcke um die Hastings Street, wo tatsächlich über 1000 bis 2000 Junkies bzw. Obdachlose leben, die stark Heroin- bzw. Opiat-abhängig sind. Mhm. Und dort kommt es teilweise, so kam es halt früher, mittlerweile haben sie es ein bisschen besser in den Griff gekriegt, kam es halt teilweise dazu, dass wirklich mehrere Menschen in einer Nacht an Überdosierung von Fentanyl, ist auch ein Opiat, gestorben sind. Und dann gibt es, bin ich selber als durch diese Blocks durchgelaufen und hatte dann mal so ein kleines Team gesehen, was so mit so Warnwesten und Medizintaschen irgendwie durch die Straßen patrouilliert sind. Die Jungs hatte ich irgendwie mal angesprochen, das ist eine NGO, die nennt sich Street Saviors, wurde selber von einem gegründet, der früher mal auf der Straße dort gelebt hat und opiatabhängig war. Jetzt mittlerweile Paramedic, also Rettungsassistent ist. Mhm. Hat diese Organisation gegründet und die gehen durch die Straßen und gucken, halten einen Ausschau nach quasi Leuten, die überdosiert sind und retten dann deren Leben, indem sie halt eben dieses Narcan, dieses Naloxon verabreichen. Und teilweise werden diese kleinen Kits, da sind drei Spritzen drin, drei Ampullen mit diesem Naloxon, Handschuhe, eine Beatmungsmaske und die werden dann teilweise auch an die Obdachlosen selber verteilt und die retten sich dann teilweise damit gegenseitig.
Also die spritzen sich dann selbst das Gegenmittel sozusagen?
Genau. Also beziehungsweise sich nicht selbst, sondern ihrem Freund oder beziehungsweise demjenigen, wo sie in der Nähe sind. Also wenn du selber überdosiert bist, bist du ja dann in dem Moment bewusstlos und kriegst es ja gar nicht mit und dann ist ja quasi irgendwann setzt dann deine Atmung auf oder beziehungsweise immer weniger und dann irgendwann stirbst du halt. Und wenn das natürlich dann Leute mitkriegen, beziehungsweise Obdachlose, die mit den anderen Obdachlosen, die sich gerade zusammenleben, mitkriegen, die geben sich dann selber dieses Gegenmittel. Das kann man ganz einfach verabreichen. Das kann man unter die Haut bzw. in den Muskel spritzen, wie so ein Adrenalin-Pen, den man vielleicht irgendwie in so Schocksituationen kennt.
Das klingt allerdings nicht nach so einem ganz normalen Urlaub. Warum hast du nicht einfach gesagt, Leute, ihr könnt mich alle mal, ich lege mich jetzt 12 Monate an den Strand. Du hast ja immer unterwegs gearbeitet.
Jein, also selbst ausgesucht gearbeitet. Also ich wollte vielleicht nicht in dem Sinne Urlaub machen, wie man weiß, sondern eher reisen. Und das war, glaube ich, für mich wichtig. Ich wollte halt reisen und reisen bedeutet für mich Dinge erfahren. Mhm. Und nicht nur Dinge erfahren, die schön sind, sondern auch irgendwie Dinge. Also wirklich eine Kultur erfahren bedeutet ja dann auch so zu leben wie die Einheimischen, beziehungsweise auch irgendwo in Bereiche eintauchen, die vielleicht, wie eben diese Obdachlosen, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, das ja auch ein Teil der Gesellschaft dort ist. Und das ist für mich eine Form von Erfahrung, ja, die eben auch dazu gehört. Und in Nordamerika, also vor allem in Vancouver, die haben ein großes Problem eben mit dieser Opiatkrise und als Arzt bin ich irgendwie natürlich dann eher dazu geneigt, sowas mitzumachen. Ich habe auch auf Farmen gearbeitet oder so. Ja. Ich schaue mir auch immer Krankenhäuser an, wenn ich in andere Länder reise.
Ich weiß, also, das hast du mir schon mal erzählt. Also du machst dann, du bist quasi, wir sagen mal, du machst eine Städtetour nach, keine Ahnung, San Francisco, vielleicht um die Ecke. Und dann gehst du als erstes in die Notaufnahme und sagst, hallo, ich bin Jan aus Berlin, ich möchte mir eure Notaufnahme angucken, ehrlich?
So ungefähr, aber tatsächlich mache ich das dann eher mehr in Ländern, die also nicht Industrienationen, weil da sind die Gesundheitssysteme relativ ähnlich. Mhm. Ich fand es eher interessant dann in Ländern wie Vietnam, in Indonesien, ja. Da bin ich tatsächlich dann irgendwie, hatte ich dann über drei Ecken dann doch mal irgendwie einen ärztlichen Kollegen kennengelernt, ihn dann gefragt oder bin halt tatsächlich selber mal ins Krankenhaus reingegangen und habe halt irgendwie gesagt, dass ich halt Kollege bin aus Deutschland und sehr interessiert bin und das mal angucken soll. Und die Leute sind recht dankbar, vor allem, weil sie auch das Gefühl haben, man interessiert sich dafür, gerade wenn in Ländern, die vielleicht nicht den gleichen Gesundheitsstandard haben wie wir, die ja noch in Entwicklungsprozessen sind, die sich immer als irgendwie selber als schwächer oder schlechter wahrnehmen, finden das immer sehr, sehr respektvoll und sehr dankbar, wenn man sich dann dafür auch interessiert und sich das anguckt. Mhm. Ja.
Zuletzt hast du ja aber doch in der westlichen Welt gearbeitet, also in einer Klinik in der Schweiz und du hast in einem kleinen Dorf gewohnt. Wie ist es denn jetzt für dich, wieder zurück in Berlin zu sein?
Ambivalent anstrengend teilweise, aber auch irgendwie schön. Ich meine, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, dementsprechend habe ich Familie hier, weswegen ich auch hauptsächlich hier bin. Ich habe Freunde hier, das ist schön, aber ich vermisse tatsächlich so ein bisschen die Ruhe, die Natur. Ja, es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, als in Berlin lebender Mensch entwickelt man, wenn man länger hier ist, irgendwie so eine Hassliebe zu dieser Stadt. Also ich glaube, jeder hat das. Also tatsächlich kenne ich keinen, der länger hier als 10 Jahre lebt und nicht dieses Gefühl der Hassliebe zu Berlin kennt. Also ich bin gespannt, vielleicht meldet sich einer über Deutschlandradio mal.
Ja,
der nur Berlin toll findet und nicht irgendwie...
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Berlin lieben und nichts daran auszusetzen. Nur Berlin lieben, ja. Genau. Aber du hast gerade gesagt, es ist so ein bisschen Bedürfnis nach Ruhe und Natur, aber ist es bei dir auch nicht ein Stück weit auch Fernweh? Weil Ruhe und Natur kannst du auch in Brandenburg haben.
Ja, das stimmt auch. Und allerdings muss ich sagen, die Alpen sind landschaftstechnisch doch etwas interessanter und anspruchsvoller und bieten mehr Möglichkeiten als die Brandenburger Seenplatten, die ich übrigens auch sehr, sehr liebe. Und sobald ich eigentlich irgendwie Zeit habe und nicht gerade eine Pandemie ist, regelmäßig in Brandenburg bin. Ja.
Aber was suchst du denn? Also in der Ruhe und in der Natur? Was suchst du? Genau, Punkt.
Wenn man draußen ist, wenn man in der Natur ist, hat man mehr Zeit, in sich hineinzuhorchen, in sich zu horchen, was man eigentlich möchte, seinen persönlichen Bedürfnissen nachzugehen. Und man ist weniger abgelenkt. Ja. Und es ist, glaube ich, doch ein bisschen gesünder, dann irgendwie die Waldluft zu atmen und da zu spazieren, als über den Berlin-Alexanderplatz zu gehen und sich diese ganze Lärm- und Geräuschkulisse anzutun.
Aber da möchte ich trotzdem noch mal ganz genau wissen, was... Wenn du dann in dich reinhorchst, also wir haben ja vorhin auch mal kurz über Meditation gesprochen, wenn du in dich reinhorchst, was willst du da finden? Oder hast du es vielleicht schon gefunden?
Ich gar nicht, ich suche gar nicht, sondern ich versuche dann tatsächlich irgendwie meinen Körper mehr wahrzunehmen. Das gelingt mir dort, wenn ich in der Ruhe bin, irgendwie besser. Auch irgendwie, manchmal ist man doch irgendwie hin und her gerissen, was man irgendwie machen soll, für welche Lebensentscheidungen, welche Lebenswege man einschlagen soll, wie man zu bestimmten Leuten steht, die einem vielleicht irgendwie Energie kosten, aber dennoch irgendwie Freunde sind und manchmal nicht so richtig Antworten dafür weiß, fällt mir das irgendwie leichter, wenn ich dann da bin, wenn dann irgendwie der Puls runtergeht, wenn die Atmung ruhiger wird, wenn man ja, seine Körpersignale wahrnimmt, dann findet man irgendwie auch Antworten auf diese Fragen leichter.
An dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt von Jan Rosenthal. Jan, vielen Dank, dass du heute mein +1 warst. Wie war es für dich?
Schön. Hat echt Spaß gemacht. Ja, naja, wir unterhalten uns ja privat schon sehr viel über solche Dinge und weiß nicht, vielleicht finden das ja doch auch andere Menschen interessant oder konnte ein paar Denkanstöße geben.
Und was nimmst du für dich mit? Hast du auch irgendwie was gelernt? Jetzt, wo du ja schon nicht im Studio sein konntest, du wolltest so gerne die bunten Knöpfe sehen hier.
Ja, das stimmt. Und mich schminken. das konnte ich leider nicht.
Es ist nur Radio.
Ja, es ist nur Radio. Ich finde Radio Podcast. Wundervoll. Ich finde Radio wundervoll, ein tolles Medium. Ich denke, das kann ich als Anstoß für eine große Karriere betrachten. Meine erste Sendung hier.
Wenn Corona vorbei ist, kommst du einfach nochmal vorbei ins Studio, okay?
Klar.
Und dann wirst du Medienstar. Tschüss, Jan, vielen Dank dir.
Okay, danke, Sonja.
Tschüss.
Bis dann, ciao.
Sie hören Plus Eins mit der Geschichte der Woche, eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Jahr 2019. Wir wiederholen diese Geschichte, weil sie besonders einzigartig und auch irgendwie kaum vorstellbar ist. Sabine erleidet einen Gedächtnisverlust und kann sich weder an ihre Familie noch an ihre Hochzeit erinnern. Erzählt wird uns diese Geschichte von meinem Kollegen Klaus Schirmer.
Ja, es geht um eine Frau, die heißt Sabine und sie ist 38 Jahre alt.
Ich habe mit meinem Mann die alten Adressen, wo ich in meiner Kindheit gewohnt habe, abgefahren. Und das war deine Wohnung und da hast du gewohnt und das ist dein Kinderzimmer. Und ich stehe davor und denke mir, naja, es ist auch nur ein Haus und hat eine Tür und hat Fenster.
Ja, es geht in der Geschichte von Sabine zum einen um die Angst, wenn man auf einmal alles im Leben verloren hat. Und zum anderen um die Freiheit, die man dadurch vielleicht auf einmal hat, wenn man plötzlich mit Ende 30 ein komplett neues Leben zu beginnen hat.
Was wir wissen, was wir schon verraten können, als sie Ende 30 war, hat sie alles im Leben verloren, aber damit irgendwie auch die Freiheit gewonnen, nochmal neu anzufangen. Wo beginnt denn Sabines Geschichte?
Also die Geschichte beginnt an einem Tag im Oktober. Sabine und ihr Mann Jürgen kommen aus dem Herbsturlaub zurück, aus dem Bayerischen Wald. Es ist der erste Arbeitstag und Jürgen erhält einen Anruf. Seine Frau sei auf der Arbeit zusammengebrochen. Er fährt sofort hin und bringt sie zum Hausarzt. Der überweist sie direkt ins Krankenhaus und die erste Vermutung dort ist Nierenbeckenentzündung. Sie ist mehrere Tage dort und auf einmal verschlechtert sich ihr Zustand, worauf sie in die Uniklinik überwiesen wird. Und dort stellt man dann die Diagnose Hirnhautentzündung mit akuter Lebensgefahr. Nach 4 Tagen stationärer Behandlung wird sie dann dort entlassen. Sie wirkt auf ihren Mann gesund und er erzählt ihr, dass am nächsten Tag ja die Familienfeier ist. Seine Mutter wird 60 und da gehen sie hin und er sagt ihr noch zuvor, guck mal, wie es dir geht, solange bleibt man und sag's mal einfach Bescheid, wenn es dir zu viel ist irgendwann.
Ja, weil gerade noch lebensbedrohlich und jetzt lustiger Familiengeburtstag.
Ja, aber sie sind ja hingefahren und er hat ihr vorher gesagt, hör mal zu, also hat ja auch immer Spaß gemacht mit den Leuten und du magst ja meine Mutter und so weiter, also wir probieren es einfach mal, wie lange du durchhältst.
Wir waren ungefähr eine Stunde dort, ist meine Frau raus und hat so das Weinen angefangen, wie ich also wirklich noch keinen Mensch habe weinen sehen. Panisch, Angst. Und sie sagt zu mir ganz einfach, ich erkenne niemanden mehr, ich weiß nicht mehr, wer die Leute sind. Und ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was losgeht, was geht jetzt ab. Also das hat nicht mal ein Vorzeichen, war gar nichts. Das ist innerhalb von einer Stunde oder einer Sekunde, kann man ja fast sagen, ist das passiert. Das Gedächtnis weg.
Und einen Tag nach dieser Familienfeier geht Jürgen sofort mit Sabine wieder zum Hausarzt. Und der beruhigt ihn und sagt, ja, Ruhe ist das Wichtigste, sie soll viel schlafen und in 2 Wochen sei sie wieder die Alte. Und ihr Mann Jürgen glaubt natürlich dem Hausarzt, also ausruhen, schlafen. Aber er merkt so langsam, irgendwas ist seltsam.
Bis ich dann nach 2 oder 3 Tagen gemerkt habe, dass sie das nicht versteht. Also wenn ich früh sage, sie soll, wenn sie Hunger hat, soll sie was essen oder was trinken. Sie wusste ja nicht, was Hunger ist. Sie wusste auch nicht, wo sie hin soll. Also sie wusste nicht, wo der Kühlschrank ist.
Also sie wirkt schon mit den absolut kleinsten Dingen überfordert.
Das habe ich erst so nach ein paar Tagen so richtig realisiert. Und dann ging es halt wirklich los mit Wohnungsbegehung und was da ist und was dort ist. Und versucht alles zu erklären, auch dann, nachdem ich festgestellt habe, dass es also nicht unbedingt was nützt, ein Brot hinzulegen und ein Messer, sondern auch zu erklären, dass zum Beispiel der Spülschwamm nichts zu essen ist und dass man Marmeladenbrot nicht brät. Ich musste das auch erst rauskriegen, weil meine Frau konnte mir ja nicht sagen, das weiß ich nicht und das weiß ich nicht.
Oh, das klingt ja nach so einer ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen dement oder so.
Ja, also Jürgen versteht überhaupt nicht, was mit seiner Frau passiert. Es geht wirklich von Minute zu Minute für ihn im Vorgang. Er muss es wirklich herausbekommen. Er ist da auf Forscherreise und seine Frau Sabine kann ihm halt überhaupt nichts sagen. Die hat überhaupt kein Bewusstsein in diesem Moment, um zu sagen, Jürgen, das weiß ich nicht und das weiß ich nicht. Das fehlt dir ab und zu. Und er hat mir dann auch gesagt, der Mann, also er hat seine Frau mit einer leeren Hülle verglichen. Vollkommen apathisch. Und von ihr selber kam überhaupt keine Ansprache, gar nichts. Sie scheint auch gar nicht mehr zu wissen, wie die alltäglichsten Dinge des Lebens funktionieren.
Ich bin irgendwann mal rumgelaufen und bin in ein anderes Zimmer gegangen. Und das war so eine Art, ja, unser Schreibbüro mit Computer und Büchern. Und ich hatte dann nur zum Fenster rausgeguckt und durch einen Windstoß ist die Tür zugegangen. Eine Türklinke zu nehmen, Tür auf und man geht wieder raus. Das wusste ich nicht. Also stand ich da auch die ganze Zeit. Ich habe mich auch nicht hingesetzt, obwohl Stühle da waren oder eine Couch. Ich wusste nicht, dass man sich setzt. Ich stand da einfach.
Stundenlang, bis ihr Mann Jürgen nach Hause kommt und die Türklinke nach unten drückt.
Oh Mann.
Und in dem Moment, klar, er sieht seine Frau völlig aus dem Leben gerissen oder, ja, entrückt. Oder an einem Ort, an dem er überhaupt keinen Zugang hat. Und ich glaube, das Schlimme ist, dass überhaupt keine Kommunikation stattfinden konnte. Das heißt, der einzige Ausweg für ihn ist in der Situation, er geht von einem Arzt zum anderen. Hausarzt hat er jetzt abgehakt, da geht gar nichts. Neurologen, Psychologen und dort werden dann Hirnströme gemessen bei Sabine. Man macht Gleichgewichtsübungen mit ihr, verschreibt noch eine Ergotherapie. Aber in all der Zeit, in den 4 Monaten, kann keiner sagen, was mit Sabine wirklich los ist.
4 Monate?
Ja, das macht er 4 Monate lang. Und keiner kann sagen, was los ist. Also einer hat Sabine sogar für geistig behindert erklärt und ihm nahegelegt, in eine Psychiatrie einweisen zu lassen. Und erst als wirklich nach den 4 Monaten ein Neurologe den Tipp gibt, seine Frau in einem Zentrum für klinische Neuropsychologie vorzustellen, das ist so eine ambulante Einrichtung, die Patienten mit Hirnschädigung behandelt, da kann endlich jemand helfen. Und der Therapeut, das ist Herbert König, der hat mir dann danach von seinem ersten Eindruck erzählt.
Es war eine sehr panische Person, die unheimlich aufgeregt war, auch nicht in der Lage war, auch nur Blickkontakt aufzunehmen. Sie hat auf meine Fragen, wenn überhaupt, ganz leise ihrem Mann geantwortet, der in den ersten Stunden immer dabei war.
Also für den Therapeuten wird schnell klar, dass Sabine an einer schweren retrograden Amnesie leidet. Das ist eine starke Störung des Langzeitgedächtnisses.
Was ungewöhnlich ist und für einen Neuropsychologen sehr bemerkenswert war, waren auch prozedurale Gedächtnisausfälle. Und damit meinen wir quasi so automatisierte, erlernte Handlungen wie zum Beispiel Schreiben oder ein Schuhbinden. Wenn man es mal gelernt hat, dann können wir quasi ohne jedes Bewusstsein, wir binden einen Schuh, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, können uns dabei unterhalten mit anderen. Da waren ihren paar Fähigkeiten abhanden gekommen, die zu auch ganz bizarren Alltagsschwierigkeiten geführt hatten.
Und woher kann das gekommen sein bei Sabine? Weil das hört sich so an, als wäre das so plötzlich aufgetreten. Wie kriegt man sowas?
Also im Nachgang ist es mir so erzählt worden, dass es eine verschleppte, nicht erkannte Hirnhautentzündung gewesen sein muss. Und man muss dazu sagen, das ist ja ein Forschungsgebiet, Gedächtnisstörungen, wo man in der Forschung noch relativ am Anfang steckt, wo vieles noch unklar ist, wo man mit Hypothesen arbeitet, mit bildgebenden Verfahren, da tut sich schon recht viel. Ich habe auch mit Gedächtnisforschern gesprochen und vielleicht mal zur Erklärung. Es gibt im menschlichen Gehirn 5 Langzeitgedächtnissysteme. Und was der Therapeut gerade gesagt hat, ein Schuhbinden, das lerne ich einmal mit 5, 6 Jahren und dann mache ich das automatisch. Ich kann nebenher telefonieren, Fernsehen gucken und so weiter oder zum Beispiel ein Fahrradschloss öffnen. Da denke ich nicht mehr nach. Das lernt man einmal und dann ist es immer automatisiert. Oder Klavierspielen. Oder dann gibt es ein anderes Gedächtnissystem, das ist das Wissensgedächtnis, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Das lerne ich einmal und das ist da. Aber das löst nichts weiteres aus. Und das Entscheidende ist, also das komplexeste Gedächtnis ist das sogenannte autobiografische Gedächtnis. Da ist dann gespeichert meine erste Liebe. Also wenn ich mit 15 das erste Mal verliebt bin und ich erinnere mich jetzt mit Anfang 40 dran, dann löst es bei mir nicht eine Erinnerung als Wissen aus, sondern eine Emotion. Und das Komplexe ist, da findet ja ganz viel statt. Ich gehe da in eine Zeitreise. Das heißt, ich gehe da zurück, ich bewerte das emotional, ich denke, ich sehe da mich in der Vergangenheit und sehe natürlich auch meine erste Liebe, wie die mich damals gesehen hat. Da findet wahnsinnig viel statt. Und das ist auch das Gedächtnissystem, das bei Menschen am störanfälligsten ist. Und das ist bei Sabine am nachhaltigsten gestört.
Und was macht man da als Mensch, ne, wenn also diese ganzen Erinnerungen, dieser ganze Schatz, den man übers Leben gesammelt hat, wenn das auf einmal weg ist, wenn man da keinen Zugang mehr hat? Also weil man sagt ja, der Mensch ist immer so die Summe aus aller seiner Erfahrungen und dann sind die auf einmal ausgelöscht.
Ja, und das, wenn ihr euch versucht, in die Lage von Jürgen reinzuversetzen, der wusste das ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht alles. Mhm. Er hat ja nur gesehen, wo das Elementare gefehlt hat. Also hinsetzen, eine Türklinke nach unten, Schuhbinden, da ist er ja erstmal mit den Alltagsschwierigkeiten konfrontiert. Dass das autobiografische Gedächtnis weg ist, das hat er natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen können. Und Sonja, du hast ja auch richtig gesagt, also die Erinnerung an das eigene Leben, das ist ja der Schlüssel für unsere Persönlichkeitsbildung, für unsere Identität. Die Summe unserer Erfahrungen, die Sabine hier fehlen, das heißt ja auch umgekehrt, ihre Lebensgeschichte ist auf einmal weg. Also nicht nur eine singuläre Erinnerung an irgendwas, sondern sie ist auf einmal ohne Geschichte und das mit 38 Jahren. Also ihr Leben findet eigentlich nur noch im Moment statt und diese Identität zu verlieren, das ist eigentlich für das menschliche Ich die größtmögliche Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Also wir haben erfahren, Sabine hat ihr Langzeitgedächtnis komplett verloren. Aber, jetzt kommt eine gute Nachricht, ihr Neugedächtnis funktioniert sehr gut. Das heißt, alles, was sie ab jetzt wieder lernt, das bleibt, das behält sie. Also, was macht Jürgen? Er besorgt Grundschulbücher. Und Sabine beginnt von morgens bis abends Buchstaben zu malen in Schreibhefte der ersten, zweiten Klasse. Und innerhalb von ein paar Wochen lernt sie wieder lesen und schreiben. Also so langsam setzt sich für Sabine die Welt Stück für Stück zusammen.
Da waren wir mal in der Stadt, sind spazieren gegangen. Und da kam halt eine Familie mit Kindern und sie schaut die Kinder so an und schaut mich fragend an und sagt, kleine Menschen. Und ich sage, ja, das sind kleine Menschen und die nennt man Kinder.
Aber wie ist denn das für Jürgen in dem Moment? Weil jetzt ist ja quasi, als würde seine Frau auch wieder ein Kind sein. Als würde er mit einem Kind zusammenleben, das alles gerade neu lernt am Anfang des Lebens.
Ja, absolut. Ja, er ist in dem Moment natürlich in der Vaterrolle. Also es ist für ihn ein Flash. Also er hat dann später auch gesagt, also in dem Moment, er hat da gar nicht mehr nachgedacht. Er musste funktionieren, er musste gucken, dass sie gemeinsam durch den Alltag kommen. Und Stück für Stück klappt es dann auch. Also dieses Weltwissen, wie gerade gehört, das behält sie sofort. Also da lernt sie wahnsinnig schnell. Schwieriger ist es dann mit dem biografischen Wissen über ihre 38 Jahre, die sie irgendwann früher mal gelebt hat. Und ihr Therapeut Herbert König hat mir dann mal Folgendes gesagt.
Das war über lange Strecken der Therapie das Hauptthema, zu rekonstruieren, wer bin ich? Das heißt, das Herstellen, wirklich im wahrsten Sinne rekonstruieren, einer halbwegs für sie auch nachvollziehbaren Biografie hat dazu beigetragen, ihre Identität neu aufzubauen, um die Verunsicherung zu beseitigen oder zu lindern, sodass wieder eine Alltagsfunktionalität entstehen kann.
Dann gab es einen wirklich sehr glücklichen Umstand, dass Sabine eines Tages in der Wohnung ein Regal entdeckt hat mit vielen vollgeschriebenen Büchern.
Hat dann Jürgen gesagt, ja, das sind deine Tagebücher. Was ist das denn, Tagebücher? Da habe ich pro Tag ein Buch geschrieben oder was? Habe es zwar nicht verstanden, aber das sind Worte, die ich geschrieben habe.
Aber da muss sie sich ja dann quasi durch ihre eigene Niederschrift wieder selbst kennenlernen. Und dann, ich meine, das, was ich meine mit diese eigene Biografie wieder lernen oder auswendig lernen, ist doch bestimmt was anderes, als wenn du es auch fühlst. Ich meine, sie liest es in dem Moment, hat aber diese Verbindung ist ja einfach weg.
Genau, und das ist das Problem. Sie war eine extrem fleißige Tagebuchschreiberin. Also das war wirklich ein Regal voller Bücher. Also das trifft man, glaube ich, nicht oft. Mhm. Und sie liest dann auch, dass sie viele Reisen gemacht hat, dass sie das leidenschaftlich getan hat. Sie hat wahnsinnig gerne und viel gearbeitet. Aber sie liest auch Sachen wie eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, die sie gehabt hat. Und die Wutanfälle, die sie als Teenager gehabt hat. Und die Probleme im Stiefvater und dann auch, dass ihre Mutter gestorben ist, als sie 19 war und dass sie einen Bruder hat, mit dem der Kontakt eingeschlafen ist oder teilweise sogar abgebrochen ist. Und manchmal liest sie Dinge, wo sie dann zuklappt, das Tagebuch, und fragt, was ist denn hier passiert?
Also ich habe die Tagebücher am Anfang regelrecht verschlungen. Also ich war fasziniert. Und es gibt dann so eine Szene aus einem Tagebuch, wo ich reingeschrieben habe, jetzt habe ich 4 Monate durchgearbeitet und jetzt kommt mein lang ersehntes Wochenende. Endlich mit Ben alleine. Mehr steht da nicht. So, und jetzt war mein Gedanke, wer ist Ben? War ich mit einem Amerikaner zusammen? Ist Ben die Abkürzung von Benjamin? Dann habe ich ein bisschen rumgefragt, keiner wusste, wer Ben ist. Und dann Wochen später, ne, bei meiner Tante, wir unterhalten uns über dieses und jenes. Und da sagt sie, Mensch, den besten Hund, den du noch gehabt hast, war Ben.
Man denkt ja wirklich auch, der Bruder, der verschollene Sohn oder so, ne?
Ja, und so setzt sich die Vergangenheit wie so ein Puzzle ein Stück weit zusammen. Und wie gesagt, Tante, Jürgen und dann der Therapeut, die helfen ihr dabei. Das sind die wichtigsten Menschen in dieser Lebensphase. Hilfreich und vielleicht auch besonders in der Situation ist, dass Jürgen, ihr Mann, ein Sandkastenfreund war und Nachbarsjunge, die sind auf die gemeinsame Schule gegangen. Also die haben eine größere Strecke ihres Lebens schon von früh auf gemeinsam gehabt. Also es ist jetzt wirklich für die Situation eine sehr gute Konstellation. Der Therapeut hat mir dann einmal gesagt, was er erstaunlich fand, ist die Art und Weise, wie sie Wissen aufgesaugt hat. Also wie ein trockener Schwamm, der ins Wasser fällt, block. Die hat Fachbücher gelesen, Lexika, stundenlang, die ganze Nacht durch manchmal, um einfach ihren Rückstand aufzuholen. Auf der einen Seite das Faktenwissen über die Welt, das sie wahrscheinlich in der Zeit zu schnell aneignet, aufgrund ihrer Neugierde. Und auf der anderen Seite, ja, die biografische Vergangenheit, da fehlt noch der Bezug. Das ist langwierig und anstrengend, aber wichtig ist auf jeden Fall immer in der Zeit im Alltag wieder klarzukommen. Und mit ihrem Therapeut lernt sie dann wieder eine Straßenbahn zu benutzen, soziale Umgangsformen, wie man einkauft, solche ganz banalen Geschichten. Und wir haben das vorhin schon mal angetippt gemeinsam. Also sie ist eigentlich jetzt 2 Jahre alt.
Ja.
38, dann Zäsur, Reset-Knopf und vom Aufnahmevermögen, also wahnsinnig top, aber sie weiß nichts. Aber sie lernt schnell. Nach 1,5 Jahren beginnt sie dann auch wieder in ihrer alten Firma zu arbeiten. Sie war Lageristin im pharmazeutischen Großhandel und kurioserweise ihr Zahlengedächtnis ist intakt. Das hat keinen Schaden genommen und deshalb kann sie da auch ohne Probleme anfangen. Die größte Herausforderung in der Zeit sind nicht die Erinnerungen, die sie nicht hat, sondern die Erinnerung der anderen an die gemeinsame Zeit.
Eines Tages stand ich in der Post drinnen, ne, und mich tippte einer von hinten auf die Schulter und sagt, na, altes Haus, wie geht's dir denn? Und ich gucke den an, denke mir, okay, wie hast du es gelernt? Ja, guten Tag, tut mir leid, ich kann mich gerade nicht an sie erinnern, ich habe Amnesie. Und schon brüllte derjenige los, sag mal, wie tickst du denn heute? Was ist denn los mit dir? Willst du mich verarschen? Und dann fing die Panik an. Ich wusste ja nicht, wer er ist. Ja, und dann kam auch nur so, ja, ich bin's, der Georg. Ja, gut, wer ist Georg? Und dann habe ich es wiederholt, ne, und er ist richtig wütend geworden, bis ich dann das Heulen angefangen habe. Weil die Situation hatte ich ja auch noch nie. Und Jürgen war nicht da, also keiner, der mich retten kann. Ja, und dann stellte sich raus, Georg ist mein Bruder.
Und das Problem ist, man sieht sie ihr ja nicht an. Sie steht in der Schlange, sieht aus wie alle anderen, sieht aus wie vor 2 Jahren, als er sie vielleicht das letzte Mal gesehen hat. Der Kontakt war ja abgebrochen oder nicht sehr stark. Und solche Situationen passieren ja ständig. Sie wohnt in einer Mittelstadt in Süddeutschland. Jeder wird zur Bedrohung, dem sie auf der Straße begegnet, weil jeder könnte mehr wissen als sie. Für Freunde, die sie dann erkennen, ist es ja nur schwer vorstellbar, dass die gemeinsame Zeit gelöscht ist. Also jeder redet auf sie ein, Mensch, mich wirst du doch erkennen. Ich war doch der Lustige. Ich war doch der, der die guten Tipps hatte, der die guten Storys, die immer erzählt hat. Oder zeigen Fotos, erzählen von gemeinsamen Erlebnissen, von Ausflügen, Kino und so weiter. Die eine Seite, die gemeinsamen Erlebnisse hat, die beruft sich darauf, die haben sie präsent und Sabine hat halt gar nichts. Also größer könnte der Kontrast oder Konflikt gar nicht sein. Und Sabine ist dann immer mehr überfordert.
Da fingen dann so diese Panikattacken an. Bis kurz vorm Nervenzusammenbruch, lag dann zitternd am Boden, geheult, Krämpfe bekommen. Und das hat sich immer mehr gesteigert. Also je mehr Wissen in meinen Kopf kam oder je mehr ich begriffen habe, umso heftiger wurden diese Anfälle.
Das ist nachvollziehbar. Was hat das damit, also wie hat sie dann weitergemacht an diesem Punkt?
Also ich glaube, hier sieht man ganz klar dieses Spannungsfeld, in dem sie ist. Also zum einen die Notwendigkeit, eine Identität wieder zu erlangen, um zumindest ein bisschen was zu wissen, wer ich war, wo ich herkomme. Und auf der anderen Seite ja auch die Hoffnung, die sie natürlich nicht haben kann, die aber Jürgen hat, die ihre Tante hat, die vielleicht auch der Therapeut hat, dass wir irgendwie die Eingangstür zu einigen Erinnerungen finden, um es einfach erträglicher zu machen. Da fragt sich, erträglicher für wen? Ja, für das soziale Umfeld oder für sie? Und das ist an der Stelle vielleicht auch noch nicht so klar, aber ersichtlich ist in dem Prozess vielleicht schon, dass der Druck auf sie enorm sein musste.
Das war ja auch so ein Lernprozess, bis ich kapiert habe, mein Gott, das ist nur anstrengend, das ist nur belastend. Wenn ich das Tagebuch nochmal lese und nochmal lese, in der Hoffnung, dass da irgendein Funke zurückkommt, der mich wieder zur alten Sabine macht, wie man es von mir erwartet hat. Und irgendwann ist es nur belastend, genauso wie Familienfotos anzugucken. Da sind Menschen drauf, die ich nicht kenne. Das sind Situationen, die ich nicht nachvollziehen kann. Emotional ist da nie was bei mir angekommen.
Hat sie sich selbst dann auch als Belastung für die anderen wahrgenommen?
Nee, soweit war sie, glaube ich, in dem Prozess noch nicht. Aber stellt euch mal vor, jemand legt euch ein Foto, ihr habt Klassentreffen, jemand legt euch ein Foto auf den Tisch und was macht ihr? Instinktiv guckt ihr, wo bin ich? Wo ist mein bester Freund, meine beste Freundin? Und dann löst das was bei euch aus. Bei ihr war es so, das kann man sich, glaube ich, nur ganz schwer vorstellen, das löst absolut gar nichts aus. Das ist, als ob es ein Foto von jemand anders wäre, eine Geschichte von jemand anders. Es basiert auf der Wissensebene, dass sie das dann natürlich im Kopf behält. Ja, das ist das Foto aus der Zeit, das bin ich mit den Haaren und das ist der Ben und so weiter. Aber sie hat keine emotionale Verbindung. Und gerade für ihren langjährigen Lebenspartner, den Jürgen, ist es natürlich in der Zeit, je weiter der Prozess voranschreitet und die Erkenntnisse größer werden, schwierig.
Und später habe ich ihr mal gesagt, das Schlimme an dieser Situation ist eigentlich die, dass ich voller Erinnerungen bin und du gar keine mehr hast. Also man dann merkt, dass da nichts mehr da ist und dass auch nichts mehr geht, höchstwahrscheinlich. Dann wird diese Erinnerung also auf jeden Fall zur Belastung. Nicht, weil sie nicht schön war, sondern weil sie schön war.
Ja, weil das dann so ein permanentes Gefühl von fremd sich fremd sein, oder? Oder Entfremdung.
Und wenn wir uns zuspitzen, also Jürgen ist in der Situation emotional der Verlassene. Er trauert über den Verlust der gemeinsamen Zeit, die nur bei ihm stattfindet. Sabine im Gegensatz hat keine emotionale Verbindung zu der Zeit. Sie hat diese gemeinsame Zeit nicht und sie kann auch nicht trauern. Emotional findet sie praktisch für Jürgen nicht statt. Der Alltag funktioniert immer besser. Das ist ja schon mal nicht schlecht, nach dem, was wir alles gehört haben anfänglich. In der Forschung werden dann amnestische Menschen, so werden sie dann auch genannt, Leute ohne Gedächtnis, so beschrieben, dass sie praktisch ihren Lebensbezug nur über Fakten herstellen. Und die wirken dann emotional, zumindest in dieser Anfangsphase, die ersten Jahre, klar, gefühllos. Jürgen hat natürlich alles versucht in der Zeit zu Hause. Er hat ihr das Hochzeitsvideo zigmal vorgespielt. Es hat aber nichts ausgelöst. Also er hat mir dann auch gesagt, ja, sie haben es angeguckt, aber ihm kommen die Tränen. Aber emotional ist bei ihr dann überhaupt nichts passiert. Es war eine Hochzeit von irgendjemand, aber nicht ihre. Sie war ja nicht dabei. Und irgendwann in dieser Zeit merkt Sabine dann auch, dass es für sie nicht mehr weitergeht.
Wenn mein Mann zu mir gesagt hat, ich liebe dich. Die ersten zwei Jahre, ich habe das so schön nachgebabbelt, immer so, ich liebe dich, ich gleich hinterher, ich liebe dich auch. Ich habe es nicht empfunden. Ich finde meinen Mann auch heute noch unglaublich nett. Man kann wunderbare Gespräche mit ihm führen. Er ist sehr gebildet und gerade im musikalischen und im politischen Bereich hat er mich unglaublich vorangebracht mit Wissen. Aber dieses Emotionale, also da war ich Wüste.
5 Jahre danach hat sie sich getrennt. Sie ist dann ausgezogen. Sie nimmt sich dann eine kleine Dachgeschosswohnung, malt sie selber in bunten Farben an, dekoriert und erlebt das erste Mal in ihrem Leben, in ihrem neuen Leben, eine Selbstständigkeit und sowas wie Stolz. Also sie hat ja auch kein Selbstbewusstsein. Mhm. Selbstbewusstsein kannst du ja nur haben, wenn du Erfahrung hast.
Im Wortsinne.
Genau, auch, ne? Selbstbewusstsein. Ihre Selbst und was sie geleistet hat, das fehlt ja auch. Das ist ihr erster großer Schritt in ihrem neuen Leben. Aber andererseits hat sie weiterhin Angst, wenn sie auf die Straße geht. Also wenn sie Schritte hat im Rücken, könnte immer jemand sein, der mehr über sie weiß, als sie selber über ihr Leben weiß. Und wir heute im digitalen Zeitalter, Überwachungsvideos, wir die Ängste haben, dass wir überwacht werden. Also man muss sich mal versuchen, in sie ansatzweise reinzuversteigern, dass alle anderen was wissen. Und sie weiß es ja nicht mal, weil sie die Person ja nicht mehr kennt. Mhm. Es ist ja Wahnsinn. Sie sieht in dieser Zeit, obwohl sie jetzt sich getrennt hat, eine eigene Wohnung hat, sie sieht nur noch einen Ausweg und es ist, ihre Heimatstadt zu verlassen. Und das sagt sie dann ihrem Therapeuten, den sie derzeit nochmal aufsucht.
Sie hat mir mal erzählt, ich liebe warme Umgebung, ich liebe die Berge und ich liebe kleine Ortschaften und deswegen muss ich nach Hamburg, denn das ist flach, das ist kalt und regnerisch und da sind sehr viele Menschen und ich brauche eine Umgebung, die für mich so fremd ist, dass ich neu anfangen kann. Es geht nicht so leicht, neu anzufangen, wenn man da bleibt, wo man herkommt.
Das ist aber ein guter Schachzug, weil das ist so das Fremdsein, sowieso in der Fremde, da fällt es ja gar nicht mehr auf.
Also was ich jetzt da auch interessant fand, wie der Therapeut sagt, sie liebt kleine Dörfer, Berge, also dieses Bukolische, dieses Schöne, dieses Paradiesische. Und Hamburg, also das ist jetzt natürlich Klischee, regnet, die Großstadt und Anonymität und so weiter. Also es ist eigentlich von ihrem Wesen her, wie sie sich beschrieben hat oder so, oder versucht einzuordnen, eigentlich nicht nur fremd, sondern total, das mag sie eigentlich nicht.
Ja.
Also man muss wirklich dann fast in so eine Gegend gehen oder in so eine Landschaft, die nicht nur unbekannt ist, sondern auch, ich will nicht sagen feindlich, aber total vom anderen Stern für sie. Sie sucht dann nach Stellenanzeigen in Hamburg im Internet und ihre erste Arbeit ist als Gabelstaplerfahrerin. Das hat sie noch in ihrer alten Firma gelernt. Und sie beginnt das Leben in der Hansestadt zu genießen. Hamburg ist ja schön, diese großen Landungsbrücken und die großen Frachtschiffe im Hafen. Und sie steht zum ersten Mal in ihrem Leben, in ihrem neuen Leben am Meer. Es verändert sich aber auch noch etwas anderes bei ihr.
Ich habe auch Flecken am ganzen Körper bekommen, rote Flecken. Zur dritten Untersuchung sagte dann der Hautarzt, so nachdenklich eigentlich mehr zu sich selber als zu mir, sagt er komisch. Ich habe das noch nie bei einem Erwachsenen erlebt. Also ich kenne das nur von 16-jährigen pubertierenden Mädchen. Na toll, jetzt kommen wir auch noch in die Pubertät. Das sind also nur hektische Stressflecken gewesen am Körper. Und das ist eben meistens bei Mädchen zwischen 15 und 16, wenn sie so richtig doll verliebt sind und mit einer Erwartungshaltung, oh Gott, der erste Kuss, ne, war schon schlimm.
War dann so, dass sie, so hat sie mir das erzählt, es nimmt wahr, dass sie dann die Mittagspause auf der Arbeit immer lieber mit dem ganz bestimmten Arbeitskollegen verbringt. Und nicht nur das, sondern sie hat es dann auch lieber gehabt, dass kein anderer dabei ist. Dieser Kollege lädt sie dann zur Geburtstagsparty seines Bruders ein.
Wir haben zusammen getanzt und dann sagt er zu mir, ich habe mich in dich verliebt. Und ich bin zurückgesprungen. Ich habe seinen Bruder fast umgerannt vor Schreck. Und ich habe ihn nur angeschrien, das kannst du nicht machen. Das geht nicht, das geht nicht. Na, und dann sagt er, ja, aber es ist so. Und ich immer, halt den Mund, ich will das nicht hören.
Ja, Sabine sucht seine Nähe, bekommt dabei auch Herzklopfen, so hat sie mir das beschrieben. Aber die Zusammenhänge, die konnte sie überhaupt nicht einordnen. Und dass sie verliebt sein könnte, das schon mal gar nicht.
Ich habe dann nur irgendwann mal festgestellt, also er fühlt sich besser und richtiger an als andere Männer.
Ja, die beiden werden ein Paar und das neue Leben beginnt noch mit einem extra Input für sie. Und sie realisiert in Hamburg natürlich schnell, dass sie nur im Hier und Jetzt leben kann. Und die Vergangenheit für sie eigentlich in ihrer Heimatstadt geblieben ist. Und sie muss sich eigentlich von dem Gepäck trennen jetzt, dass ihr bisher fremd geblieben ist.
Vor relativ kurzer Zeit habe ich dann alles schlagartig entsorgt. Alle Tagebücher vernichtet. Und etwas über 5000 Bilder. Das ist eine andere Frau. Das bin nicht ich. Oder ich bin jetzt jemand anders. Und mein Kopf und meine Seele hat eben ganz, ganz viel Platz für dieses Neue.
Aber die Beziehung zu ihrem neuen Partner in Hamburg, die ging auseinander. Also sie ist nicht mehr zusammen mit ihm. Okay. Die Beziehung ging kaputt und sie hatte schon den Eindruck, dass ihr Partner sie im Wissen um ihre Amnesie ausgenutzt hat. Und auch
ihr neuer Partner.
Genau. Und auch, das ist ja auch bei ihrem zweiten Arbeitgeber dort passiert. Sie hat einmal die Stelle gewechselt und da hat sie sich ziemlich hochgearbeitet. Und sie hatte ja einen wahnsinnigen Antrieb, eine hohe Motivation, einen Ehrgeiz, um sich selbst und zu zeigen auch den anderen, was sie inzwischen alles kann. Und aber dieser Arbeitgeber zum Beispiel, der wusste das, wollte sie auch nicht verheimlichen und sie kannte dann bestimmte Abläufe und Gesetzmäßigkeiten oder auch Gesetze nicht. Und dafür hat dann der Arbeitgeber sie benutzt, auch jenseits der legalen Sachen, die in Betrieben stattfinden. Und das war für sie eine sehr bittere Erfahrung. Also sowohl beruflich auch als privat fühlt sie sich schon ausgenutzt aufgrund ihrer Amnesie, weil beide das wussten und beide haben damit gespielt. Und sie hat auch gesagt, es ist für sie jetzt bitter und sie hatte auch daran zu knabbern und sie muss einfach wahnsinnig vorsichtig sein. Wem kann sie eigentlich vertrauen? Sie sagt es auch nicht mehr, dass sie das hat und wer meint sie überhaupt gut mit ihr? Mhm. Nichtsdestotrotz, sie lebt weiter in Hamburg, sie lebt auch gerne in Hamburg, sie mag die Großstadt und dort wird sie auch bleiben. Ich habe sie auch gefragt, ob inzwischen Erinnerungen zurückgekommen sind. Kann ja passieren, da ist nichts zurückgekommen. Und ich habe auch mal dann damals mit dem Gedächtnisforscher gesprochen, der hat mir schon von Anfang an gesagt, nur bei 10-15% der Menschen mit einer retrograden Amnesie, also mit einer Störung des Langzeitgedächtnisses, kommen überhaupt Erinnerungen zurück.
Da lernt man doch wirklich, dass diese Erfahrungen, die man übers Leben sammelt, ob es jetzt gute oder schlechte Erfahrungen sind, dass die die Grundlage unseres Seins ausmachen. Was wir Menschen sind, was so ein Leben ausmacht, das sind einfach unsere Erfahrungen. Von der Angst, alles verloren zu haben, zur Freiheit nochmal komplett neu starten zu können. Das war die Geschichte von Sabines Gedächtnisverlust, eine meiner Lieblingsgeschichten hier in Plus Eins aus dem Jahr 2019. Und diese Geschichte wurde uns erzählt von Klaus Schirmer. Das war's mit Plus Eins für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal begrüßt sie dann Caro Corneli hier. Die ist inzwischen ein Jahr älter geworden, aber nicht weiter sagen. Ich bin Sonja Koppitz und sage nur noch Namaste. Und Glück auf!